Also ich mache das am liebsten in meinem Badezimmer, weil es halt nämlich mehr. Ja. Hier im Studio ist halt das nicht so.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Reingezwitschert, dem NABU-Vogel-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, hier im Studio zu sein, wie immer mit Fabian, leibhaftig und selig
hallo,
in Berlin.
Hallo, hallo zusammen.
Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Vogelfakt, mit dem unnützen Vogelfakt ins Geschehen. Nämlich, wir haben die Folge 78. Hast du uns was mitgebracht, Fabian?
Ja, Martin, du legst ja wirklich direkt los und natürlich habe ich euch was mitgebracht. Und zwar die Zahl 78 ist eine häufige Anzahl der Chromosomen bei Vögeln. Zum Vergleich, wir Menschen haben 46 und bei Vögeln sind es oft 78. Zum Beispiel Hühner, Tauben, Enten haben 80, Papageien und Greifvögel deutlich weniger, so zwischen 50 und 60. Also das variiert innerhalb der Vögel, so wie es auch bei den Säugetieren variiert. Und interessant ist, dass bei den Geschlechtschromosomen, wir Menschen haben ja die Männer XY und die Frauen XX als Geschlechtschromosom. Und ich habe das schon mal in einer Folge erzählt. Bei Vögeln ist es umgekehrt. Da haben die Männchen ZZ, so nennt sich das, aber zwei gleiche, das will ich hier hervorheben. Und die Weibchen ZW, also zwei verschiedene. Genau umgekehrt.
Spannend. Also zur Genetik können wir von mir aus auch gerne mal was machen in einer eigenen Episode. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein mit den Genen. Ich habe nämlich auch noch einen Vogelfakt dabei und der hat tatsächlich mit unserem heutigen Gast zu tun. Wir sind nämlich wieder mal zu dritt im Studio und ich fange einfach mal mit einem Zitat an. Und zwar, in einem Experiment, bei dem ein frisch gelegtes Ei entfernt wurde, legte ein Weibchen nicht weniger als 62 Eier. Ich sehe hier schon Nicken beim Gast. Und aber bevor wir verraten, wer hier zu Gast ist, noch ein zweites Zitat. Damals noch unbekümmert ärgerte ich den Vogel gelegentlich mit einer Imitation seiner Laute, worauf er erregt antwortete und sich gelegentlich völlig frei auf einem Pfahl zeigte. Heute mache ich sowas selbstverständlich nicht mehr. Ja, und was hat das mit dem Vogelfakt und der Zahl 78 zu tun? Das sind zwei Zitate von der Seite 78 aus einem Buch, was da den Titel Schräge Vögel trägt. Und der Buchautor himself, Dr. Uwe Westphal, ist heute hier bei uns zu Gast. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
Hallo Martin, hallo Fabian.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Ich kann auch schon mal vorwegnehmen, dass ich mit... Ach, wie alt war ich? Ich war noch in der Schule, ich glaube 2011 oder sowas, habe ich bei einem Vogelfestival eine CD gewonnen bei einem Preisausschreiben. Und zwar die CD von dir, Uwe, mit deinen Imitationen. Und seitdem ist sie in meinem Besitz und ich kenne sie ganz gut.
Die erste noch?
Die erste noch. Schön, dass wir uns, also schön, dass wir uns hier gegenüber sitzen.
Uwe, weißt du zufällig noch, von welcher Art diese Zitate stammten?
Aus vom Wendehals.
Buch? Sehr gut, genau, richtig, ja. Gut.
Lange genug Wendehals gewesen.
Ja. Ja, du bist ja Biologe und Publizist, also du bist Buchautor und schreibst wahrscheinlich noch viele andere Texte. Und du bist ja auch ehemals hauptamtlicher Mitarbeiter beim NABU Hamburg gewesen. Heutzutage bist du ja vor allem freiberuflich unterwegs, machst Exkursionen und bietest Seminare an. Und heute wollen wir aber vor allem den Fokus auf deine Stimme legen, denn du bist ja allseits bekannt für deine Stimmimitationen von Vogelgesängen, von Vogelgerufen. Und da sind wir schon sehr gespannt, was du uns da zeigen kannst. Magst du uns vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack geben, was uns da erwartet?
Ganz früh morgens noch. Jetzt geht's weiter. Das erste war ein Rotkehlchen, so ganz zart noch.
Ja. Ja. Schön auch, wie du das Perlende machst.
Genau, das ist ganz typisch, dieses Perlen. Das wird auch oft verglichen, so wie das silbrige Perlen eines Gebirgsbaches. Und die Amsel, dieses volltönend feierliche.
Psst. Also ich finde schon ganz toll, was wir da
super raushören, ja.
Was wir da hören und vor allem auch die Art und Weise, wie du das machst. Aber das werden wir später vielleicht nochmal aufgreifen, mit welcher Technik du diese Vogelgesänge nachmachst. Jetzt erst einmal machen wir weiter mit der zuhörenden Frage für diese Folge und die kommt diesmal von Milan. Fabian, magst du mal vorlesen?
Klar. Moin ihr beiden, vielen Dank für die regelmäßigen und sehr tollen Folgen. Ich war an Ostern in Flensburg und habe dort in der Umgebung eine Exkursion gemacht. An einem Angelteich konnte ich dann meinen Augen kaum trauen. Dort schien ein toter Kormoran an einem Holzkreuz aufgehängt worden zu sein. Kennt ihr so etwas als Vergrämungsmethode? Und wie ist es in dem Fall rechtlich? Wenn es als Abschreckung dienen sollte, hat es zumindest nicht geklappt, da 3 Meter weiter 2 Kormorane waren. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und eigentlich müsste man zu dieser Frage eine ganz eigene Episode machen. Zur Art selbst, zum Kormoran, ist ja eine Art, die häufig auch konfliktbehaftet ist. Aber man kann schon mal sagen, nach EU-Vogelschutzrichtlinie ist der Kormoran derzeit geschützt. Er zählt nicht als jagdbare Art, wird nicht in der Liste der jagdbaren Arten geführt. Und es ist aber so, dass die EU-Mitgliedstaaten von diesen Verboten abweichen können. Also sprich, sie dürfen Kormorane abschießen, wenn zum Beispiel erhebliche Schäden abzuwenden sind. Was heißt das jetzt im Falle vom Kormoran? Ausnahmen dürfen zum Beispiel erteilt werden, wenn sie der Abwendung ernster Fischerei und wasserwirtschaftlicher Schäden dienen oder wenn es um den Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt geht. Also da dürfen dann Ausnahmen gemacht werden, wenn, und das sind zwei wichtige Faktoren, die da mit reinspielen, wenn es keine zumutbaren Alternativen gibt und zweitens, wenn sich der Erhaltungszustand nicht verschlechtert. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der bei vielen Vogelarten, die im Konfliktbereich mit menschlicher Nutzung stehen, genannt werden muss. Und das Referenzjahr für den Kormoran ist das Jahr 2009. Da ist nämlich die Vogelschutzrichtlinie in Kraft getreten. Damals hatte der Kormoran einen Bestand von 24.000 Brutpaaren. Das heißt, wenn dieser Bestand nicht angegriffen wird, dann dürfen theoretisch Tiere geschossen werden. Und die meisten Flächenländer in Deutschland, also Ausnahme Hamburg, Berlin, Bremen und so weiter, die haben eigene Kormoranverordnungen. Das heißt, die regeln selbst, nach welcher Art und Weise Vögel zum Beispiel abgeschossen werden dürfen, ob sie vergrämt werden dürfen, wie sie vergrämt werden dürfen. Und da ist auch die letale Vergrämung, wie man sie nennt, drin, was du beschrieben hast, Milan. Also, dass man Tiere abschießt und dann vielleicht drapiert oder einfach der Effekt dazu führt, dass Artgenossen, die noch leben, diese Region meiden. Nun scheint das ja in deinem Fall oder in diesem Fall nicht funktioniert zu haben. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist, ob das bei Kormoran grundsätzlich funktioniert. Ich weiß, bei Rabenvögel funktioniert das zum Teil, aber auch da gibt es einen Gewöhnungseffekt, dass die Tiere dann irgendwann also trotzdem kommen.
Ja, eine sehr schon grausame Praxis, muss man sagen. In deinem konkreten Fall, Milan, übrigens sehr schöner Name, an der Stelle mal angemerkt, ist es so, dass für das Land Schleswig-Holstein die Kormoranverordnung das erlaubt und man sogar den Kormoran in Besitz nehmen darf. Das heißt, theoretisch ist das rechtlich möglich. Ein bisschen Grauzone ist, ob das jagdgerecht, also ob das weidgerecht ist, ob man da über das Tierschutzgesetz irgendwie einen Hebel hat. Aber prinzipiell ist es jetzt zumindest nicht klar verboten, was da passiert ist.
Ja, und bisher ist er nicht im Jagdrecht drin, aber EU-weit gibt es immer wieder Mitgliedstaaten, die das vorantreiben wollen, dass der Kormoran also ins Jagdrecht aufgenommen wird. Und dann wäre die Sachlage eine ganz andere. Also ihr seht schon, ganz komplex und da müsste man wirklich mal in einer eigenen Folge drüber sprechen.
So schade, dass der nicht weiß ist. Schwarze Vögel haben immer Probleme.
Ja, wirklich. Ja.
Image-Probleme.
Ja, das sieht man ja auch bei den Rabenvögeln. Man sieht das vielleicht auch bei, na gut, die Amsel ist ausgenommen zum Glück.
Und der Schwarzspecht. Aber man muss sagen, das war ein Jungtier auf dem Foto, die haben noch weiße Bäuche. Ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann wartet auf die Folge, wo wir euch was über das Jagdrecht erklären.
Die Vogelnews.
Fabian hat uns heute etwas aus der Vogelwelt mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt, worum es heute geht. Fabian, ich lese mal vor. Ja, welche lese ich denn vor? Du hast ja ein paar mitgebracht, wir müssen uns aber entscheiden.
Nimm die zweite.
Die zweite. Und zwar lautet da der Titel: Mit Federn hören, Fettschwalm als sensorische Goldgrube.
Ja, so bezeichnet Susanne Hoffmann, Forschungsgruppenleiterin vom Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz, den Fettschwalm. Das ist tatsächlich ein Vogel. Ich weiß nicht, Uwe, kennst du den?
Persönlich nicht, aber vom Namen natürlich.
Ja, dafür hättest du auch in die Höhlen Südamerikas gemusst. Da lebt dieser Vogel. Und wir haben euch mal berichtet in der ersten Folge mit Silke Hartmann, mit der Vogelguckerin, dass das einer der lautesten Vögel ist. Die können bis zu 100 Dezibel Geräusche machen. So, und jetzt kommt was extrem Spannendes. Und ich lese oder ich zitiere jetzt mal Frau Hoffmann. Er verfügt über das empfindlichste Sehsystem unter den Wirbeltieren, nutzt seinen Geruchssinn, um nachts Nahrung zu finden und ist in der Lage, sich mittels Echoortung zu orientieren. Also empfindlichster Sehsinn, Geruchssinn zur Nutzung von Nahrungssuche und Echoortung. Ein Vogel, der Echoortung benutzt. Schon verrückt, und es wird noch verrückter, denn sie können diesen Frequenzbereich, den Frequenzbereich dieser Echoortung eigentlich selbst gar nicht hören mit ihren Ohren. Also die funktionieren nicht in diesem Bereich gut, wo das eigentlich funktionieren müsste. Und jetzt fragt man sich, wie macht er das? Mit seinen Ohren anscheinend nicht. Und seit 70 Jahren ist das ein ungeklärtes Rätsel. Da ist jetzt die Idee, dass sie mit den Federn hören. Das ist der Frau Hoffmann bei einem Vortrag über Robben gekommen, der Gedanke, weil Robben mit ihren Schnurrhaaren Wasser, mit den Fibrissen Wasserbewegung wahrnehmen. Warum nicht also der Fettschwalm, der auch solche Tastfedern, nenne ich es jetzt einfach mal, hat, warum nicht damit? Und tatsächlich hat man in Voruntersuchungen gemerkt, da sind ganz viele Sensoren an diesen, ja, Schnurfedern. Mhm. Also das könnte tatsächlich die richtige Fährte sein und vielleicht etwas hochgegriffen, aber in dem Artikel ging es darum, dass es vielleicht nicht nur interessant wäre und dass es so lange ein ungeklärtes Rätsel ist, sondern dass es total interessant wäre für Innovation in der Technik, im menschlichen Bereich, vielleicht in Richtung Sensorik, Hörgeräte beispielsweise. Fand ich ziemlich interessant, diese News.
Also das heißt, also die leben ja in Höhlen in Südamerika, richtig?
Richtig.
Brüten dort ähnlich wie vielleicht Fledermäuse, aber eben als Vögel.
Ja.
Und sie können aber trotzdem gut sehen.
Sie haben sehr große Augen, die können durchaus viel Restlicht verwerten, wie Eulen beispielsweise. Und die sind gar nicht klein. Also die sind, ne, wenn man jetzt, vielleicht haben manche, oder vielleicht könnte man noch kurz beschreiben, wie dieser Vogel aussieht. Also der ist auch groß, so taubengroß, würde ich sagen. Ist so braun, Camouflage, gemustert.
Ja, wie ganz eigenartige Erscheinung.
Ja, ist es, so, also wie, es, man kann es kaum beschreiben.
Wie ein aufrechter Ziegenmelker, aber noch wieder ein bisschen anders. Die haben ja auch diese Reusenhaare.
Ja.
Die nutzen sie allerdings als Trichter Kescher, eigentlich, ja. Als Kescher. Aber wahrscheinlich nutzt der Fettschwalm diese Fähigkeit zur Echoortung nur innerhalb der Höhlen.
Ja.
Mhm. Ja. Denn außerhalb würde das wohl nicht funktionieren. Dafür hat er ja seinen Geruchssinn, um die Nahrung aufzuspüren. Und da er dämmerungsaktiv ist, hat er eben auch diese großen Augen.
Absolut.
Aber es ist schon unglaublich, weil das, da gibt es ja auch unglaubliche Sachen nach der Seevögel zum Beispiel, die finden ihre Brutkolonien, die auf kleinen Inseln weit draußen im Meer sind, anhand des spezifischen Geruches. Oder auch, sie können auch riechen, Phytoplankton-Konzentrationen, da kommt dann der Zooplankton, dann kommen die Fische. Und das Phytoplankton bildet Dimethylsulfid, das können die auf große Entfernung riechen.
Ja.
Das ist unfassbar.
Das ist wirklich, und total cool, dass du sagst, hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, dieses DMS. Ja, also was Uwe sagt, die bilden sich Geruchskarten. Und ich glaube, der Begriff sensorische Goldgrube hier für den Fettschwalm, der trifft das ziemlich gut, wie es auf alle Sensorik-Ebenen da ein Superlativ ist. Das ist schon sehr, sehr faszinierend.
Also ich bin gespannt, was da in der Zukunft bei rumkommen wird in der Forschung, wie er es am Ende dann tatsächlich macht, das Hören.
Wir halten euch auf dem Laufenden und natürlich alle weiteren Informationen dazu in den Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, Uwe, wir haben es ja schon gesagt, dein Markenzeichen, würde ich jetzt mal behaupten, sind die Stimmenimitationen. Dafür bist du vor allem bekannt. Und Fabian hat es ja auch schon erwähnt, du hast ja Vogelstimmen-CDs, unter anderem Vogelexkursion mit Uwe Westphal. Da hast du mehr als 60 Vogelarten drauf, was ich schon echt faszinierend finde, wie man so viele Vogelarten drauf haben kann. Und ich persönlich finde es ja einen total witzigen und auch guten Zugang zum Erlernen von Vogelstimmen. Weil klar, jeder kann sich heutzutage Vogelstimmen in Apps anhören und im Internet. Aber es ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Effekt, wenn man das von einem Menschen vorgetragen bekommt. Und da bin ich ganz gespannt, wie du da immer so herangehst und was du so kannst. Und wir kommen heute in den Genuss, deine Fähigkeiten mal live zu erleben. Und das teilen wir natürlich gerne mit euch da draußen. Aber bevor wir das tun, kommt noch ein kleiner Icebreaker. Und bevor wir das kleine Spielchen spielen, kommt erstmal ein kleiner Werbeblock. Jetzt kommt Werbung.
Ja, wir freuen uns, dass wir für die Folge den perfekten Partner an unserer Seite haben. Denn auch der Kosmos Verlag feiert mit zahlreichen Bestimmungsbüchern die Artenvielfalt. Und zwar insbesondere die Superhelden der Lüfte. Und Kosmos zelebriert mit uns ein beflügeltes Jubiläum. Der Klassiker unter den Vogelführern wird 90.
Genau, und das ist der Titel Was fliegt denn da? Der kommt nämlich zu seinem 90. Geburtstag in einem ganz frischen Gewand und mit aktualisiertem Inhalt. Bei mir steht er auch im Bücherregal, ich vermute mal bei vielen von uns. Und ja, mit den Jahren wurden es immer mehr Buchtitel mit Vogelinhalt bei Kosmos, von klassischen Bestimmungsbüchern bis hin zu sogenannten Coffee-Table-Büchern. Und ich schaue da mal rüber zu unserem Nabu-Vogelbuchautoren Fabian Karwinkel.
Ja, ich freue mich sehr, in unserem Podcast Werbung für unser Buch zu machen. Das Nabu-Vogelbuch, was Martin gerade meinte, diese Mischung aus Coffee-Table-Book, also Schmökerbuch nenne ich es jetzt mal, und fundiertem Bestimmungsbuch mit vielen Fun-Facts, aber auch ausgeschnittenen Bildern in verschiedenen Kleidern mit Captions, wo man die Vögel gut bestimmen kann. Und ja, zum Glück kann ich ja auch berichten, dass es Spiegel-Bestseller geworden ist. Also nicht, dass wir damit gerechnet haben, aber umso mehr hat uns das gefreut. Also, das hilft bei der Vogelbeobachtung und ihr lernt die Vögel persönlich etwas besser kennen. Dafür garantiere ich mit ganz, ganz vielen Stunden, die ich da recherchiert habe am Schreibtisch. Eingereiht wurde das Ganze jetzt auch in die Serie Familie erlebt Natur. Es soll für groß und klein sein und ich hoffe, das ist auch so angekommen.
Ja, Fabian hat es schon erwähnt, das Nabu-Vogelbuch ist für alle etwas. Es ist ein fachlich fundiertes Bestimmungsbuch. Es hat super viele interessante Funfacts drin und spannende Infos zu den Arten, zu ihrem Schutz, zu ihrer Gefährdung. Und egal, ob ihr Gartenorni seid oder Live-Listen-Liebhabende, mit den Kosmos-Vogelbüchern kommen alle auf ihre Kosten. Und viele der Buchautorinnen sind auch schon bei uns zu Gast gewesen. Wenn wir zum Beispiel an die Vogelguckerin Silke Hartmann denken oder den Vogel Philipp Herrmann oder auch Antonia Köhnen und Philipp Juranek von Gut zu Vögeln und noch viele mehr.
Und alle Kosmos-Vogelbücher findet ihr unter www.kosmos.de und natürlich überall da, wo es Bücher gibt.
Ende der Werbung.
Ja, und apropos Bücher, Uwe, du bist ja nicht nur Stimmenimitator, sondern eben auch Buchautor. Und du hast ja, weißt du, wie viele Bücher du schon rausgebracht
10.
hast?
Zehn.
Zehn. Wow. Also ich nenne mal ein paar Titel. Schräge Vögel hatten wir schon zu Beginn oder das große Buch Der Gartenvögel. Mehr Platz für Spatz finde ich auch ganz toll, den Titel. Oder Hecken, Lebensräume in Garten und Landschaft. Also ich glaube, da ist für alle was dabei.
Das letzte ist Vogelstimmen, Wald und Hecke. Da geht es also weniger jetzt um Vogelstimmen. Der Verlag wollte diesen Titel unbedingt haben. Da geht es um Ökologie. Also man macht mit mir zusammen Exkursionen. In jedem Monat, also übers Jahr, in bestimmte Waldlebensräume, auch Feldgehölz und Hecke. Und da treffen wir dann ein, zwei charakteristische Vogelarten. Und dann werden die Beziehungen hergestellt zwischen dem Waldlebensraum und dem Vogel oder zwischen Gehölz und Vogel. Also es ist im Grunde ein ökologisches Lehrbuch, aber auch so auf erzählerische Art und Weise.
Schön, also finde ich immer eine runde Sache, sowas. Ja, und ich hatte ja schon angekündigt, wir machen ein kleines Kennenlernspiel oder ein Icebreaker, wie man neudeutsch so schön sagt. Und normalerweise ist es so, dass wir dem Gast immer Fragen stellen oder ein kleines Spielchen vorbereitet haben. Aber wir dachten uns in dem Fall, weil du ja der Stimmenimitator bist, der Profi, vielleicht kannst du uns ein paar Vogelstimmen vormachen, die wir dann erraten müssen.
Ist es in Ordnung?
Das kriegen wir hin.
Ja.
Schön. Ich hoffe, ihr kriegt es hin.
Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt hier nicht peinlich wird.
Du hast ja meine CD.
Aber ich habe deine CD.
Die ist schon von 2007, also ist schon...
Die ist eine Weile alt.
Wirklich, die ist schon, die gibt es als physische CD übrigens gar nicht mehr.
Ja, ja. Seitdem hat sich einiges verfeinert, nehme ich an.
Ja, ich habe ja auch nicht nur Vogelstimme im Repertoire. Also Säugetiere, Amphibien, Insekten, das war ja die Naturexkursion.
Schön.
Die gibt es, glaube ich, noch. Ja, mache ich euch mal ein bisschen was vor.
Sehr gerne.
Muss ich mir mal was überlegen.
Wie schön. Okay. Es startet mit dem Vogel des Jahres, würde ich behaupten.
Ganz genau, hätte ich auch gesagt.
Vor ein paar Tagen noch gehört, abends.
Das Rebhuhn.
Das Rebhuhn, genau. Wie schön. Ja, super. Okay.
Auch schön. Höre ich in letzter Zeit auch immer gegenüber auf dem Dach unseres Mietshauses, nämlich der Hausrotschwanz.
Genau, Vogel des Jahres als Vorgänger.
Genau.
Des letzten Jahres.
Das habe ich mich nicht gefragt, wie du dieses Knirschen, ne, das ist ja unglaublich beim Hausrotschwanz. Ich habe einige Stimmen dabei. Ich würde einfach mal beim Hausrotschwanz jetzt, damit ihr nochmal dieses Knirschen im Kopf habt, würde ich einfach mal die Originalstimme abspielen. Da war das Knirschen.
Mhm. Toll. Hast du vielleicht noch ein, zwei Stimmen für uns? Also. Dann gucke ich gerade mal zu Fabian. Haben wir die nicht letztens gesehen? Also ich bin ja nicht der Limi-Experte, der Wartvogel-Experte, aber ich schätze, es geht in die Richtung, oder?
Ja, ich würde sagen, wir sind beim Brachvogel.
Nee, das war der Rotschenkel.
Rotschenkel, ja, okay. Rotschenkel.
Brachvogel, den hatte ich auch im Kopf. Brachvogel kann ich aber auch.
Ja.
Also Rufe und Gesang. Rufe sind ja sehr melancholisch, melodisch.
Ja, das stimmt.
Und wenn er singt, hat er so einen Singflug, aufsteigender Flug mit einer Folge von gezogenen Flötentönen und dann beim Absteigen ein wunderschöner Triller.
Also Uwe, ich bin ganz fasziniert, wie du das machst. Cool. Also diese Körperkontrolle, die man dafür auch haben muss, weil du machst ja diesen Triller schon auch mit der Zunge, ne?
Das mache ich hinten
in der Kehle.
Gaumenzäpfchen.
Ah ja.
Mit der Zunge geht auch.
Nicht schlecht.
Gartenrotschwanz wäre zum Beispiel so. Das ist also vorne mit der Zunge.
Ja. Okay.
Und das ist. Das ist hinten mit dem Gaumenzäpfchen getrillert.
Wahnsinn.
Kannst du nochmal den Triller vom Brachvogel machen? Dann will ich danach nämlich direkt das Original mal einspielen.
Ja. Also Original und Fälschung, ich mache es immer so, wie man es von Weitem hört.
Ja.
Wir werden immer aus großer Nähe aufgenommen und im Labor, hätte ich bald gesagt, am Computer werden dann die
Störenden
Frequenzen rausgeixt. Dann hört sich das teilweise wirklich anders an. Und das ist immer das Problem, wenn man eine Originalstimmen-CD sich anhört und geht dann raus, erkennt man die Vögel teilweise weniger gut.
Sehr schön, jetzt das Original.
Schön. Finde ich wirklich verrückt. Also ich bin ganz fasziniert.
Cool.
Aber da ist noch eine Bekassine im Hintergrund, das Meckern.
Die Ziege.
Genau. Ich habe aber auch schon mal, ich habe ja mit Hans-Heiner Bergmann ein Buch gemacht, welcher Vogel singt denn da? Und da arbeiten wir mit Sonagrammen. Da haben wir spaßeshalber auch mal Sonagramme von den Originalvögeln und von meiner Imitation verglichen. Und es ist teilweise schon recht verblüffend.
Schön.
Also ne, zur Erklärung, Sonagramme sind die visualisierten Lautäußerungen, die man auch in vielen der heutigen, der üblichen Apps auch nutzen kann, um Vogelstimmen tatsächlich auch zu erkennen. Also finde ich auch immer sehr hilfreich.
Das heißt, das ist keine reine Sounderkennung, sondern das läuft quasi mit dem übersetzten Bild. Also ein Sound wird übersetzt in ein Bild und dieses Bild wird dann verglichen mit ganz, ganz vielen anderen Bildern, wo man diese KI vorher mit trainiert hat. So funktioniert das. Hast du das schon mal probiert? Hast du schon mal eine Vogel-App, die automatische Erkennung austricksen können?
Mhm.
Ja? Erfolgreich?
Ja.
Glaube ich.
Und sag mal, kannst du dich noch erinnern, welche Vogelart du als erstes in deinem Leben imitieren konntest?
Wahrscheinlich das Huhn.
Das Huhn,
Mein Großeltern hatten ja einen Bauernhof und ich habe da auch immer irgendwie natürlich gespielt und vermute ich mal.
Ja. Und hast du auch eine Lieblingsvogelimitation?
Ja, Amsel, Feldlerche.
Ja.
Dürfen wir die Feldlerche hören?
Also die Amsel haben wir ja schon gehört.
Ja.
Also ich mache das am liebsten in meinem Badezimmer, aber es heilt nämlich mehr. Ja. Hier im Studio ist heilt das nicht so.
Extra so, dass es nicht heilt.
Können wir vielleicht digital noch einbauen.
Nee, ich habe da auch Schwierigkeiten gehabt, als ich die CDs eingespielt habe. Also das hörst du dich denn. Das war noch viel weniger heil. Das war so richtig mit Schaumstoff ausgekleidet. Mhm. Ne? Und da hörte ich denn gar nichts. Was wollte ich jetzt machen?
Die Feldlerche.
Amselfeldlerche. Ja, ich komme jetzt nicht her so hoch. Ich will hier oben an der Decke nicht kleben bleiben.
Tempelhofer Feld.
Ja, wenn man aus Berlin kommt.
Sie kann das ewig so weitermachen, minutenlang. Sie kann gleichzeitig singen, atmen
und fliegen.
Ich arbeite dran.
Ja.
bitte.
Und hören wir nochmal das Original? finde es auch ganz interessant, du machst ja vieles mit den Lippen und mit Pfeiftönen, ne? Und die sind ja auch sehr zart, sage ich mal. Man ist irgendwie immer, ich weiß nicht, ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich Vogelstimmen nachmachen muss, muss ich meine Stimme dafür benutzen. Ist ja gar nicht der Fall, wenn man so will.
Ne? Ja, geht auch. Also du kannst einen Raben nicht pfeifen.
Ja.
Nee, schlecht.
Sehr gut.
Silbermöwe kannst du pfeifen.
Kannst du die mal machen?
Also von weit weg kannst du die pfeifen. Eigentlich muss man das so dazwischen machen.
Meeresrauschen kannst du auch.
Aber aus der Nähe kannst du sie nicht mehr pfeifen. Dieses Jauchzen, ja. Das ist halt, hat nichts mit Freude zu tun, das ist auch freudig jauchzen, sondern das ist aggressiv motiviert. Also Revierverteidigung oder Futterneid.
Ich fühle mich direkt mit meiner Pommes hier bedroht.
Ja, genau. Haltet eure Fischbrötchen fest.
Fischbrötchen.
Genau. Ja, weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt, glaube ich, wo war das, in Großbritannien, Belgien, gibt es diese Möwenschrei-Contests.
Ja, das haben wir mal vorgespielt von dem Kind, was da Möwen nachmacht.
Genau.
Auch, also wirklich ähnlich, ähnlich.
Und der Lachmöwe, die jaucht ja nicht. Also das kommt nicht von Lachen, sondern von Lache. Das ist ja diese Gekreische.
Ja.
Also Lachen, kleine Wasseransammlungen. Früher hat sie ja eigentlich nur in Mooren gebrütet. Die Küsten hat sie erst sekundär besiedelt. Und die kommt ja dann auch im Winter aus dem Baltikum. Also in Hamburg habe ich ja nun noch immer viele Jahre, Jahrzehnte Wintervogelzählung gemacht, unter anderem. Und wenn da so Ansammlungen von 200, 300 Lachmöwen dann sitzen und du bist gerade dabei, die Hälfte hast gezählt, und dann kommt jemand mit der Brottüte. Ne? Dann ist vorbei.
Ja, Gott, glaube ich.
Und dann wissen die Möwen natürlich genau, was los ist. Und weil ich sie nicht mehr zählen kann, kreische ich dann genauso.
Machen wir das Original hinterher?
Ja, schön.
Kleine Rotbauchunke bei der Aufnahme dabei.
Ja, wow. Ach, das gefällt mir.
Wie sieht's aus mit dem, oder dürfen wir uns das wünschen? Oder dürfen wir den Wunsch, mein Wunsch ist gar nicht so, es ist ein sehr genügsamer Wunsch. Und zwar haben wir hier in der ersten Folge damit angefangen, allen Hörenden den Zeb-Zeib, ich sag's mal liebevoll, einzuprügeln. Kannst du, ich denke, das ist eine rhetorische Frage, den Zeb-Zeib.
Das ist der Geldwechsler. Weißt du warum?
Nee.
Weil der macht ja. Das klingt, als wenn man so Münzen auf verschiedene Haufen sortiert.
Auch eine gute Eselsbrücke.
Stimmt, ja.
Deswegen hat Monsieur Viaillot, der die wissenschaftliche Erstbeschreibung gemacht hat, ihm den Namen gegeben: Philoscopus Kolybita. Kolybita ist abgeleitet aus dem Griechischen und heißt der Geldwechsler.
Aha, das ist mir neu. Schön.
Okay, in der nächsten Auflage vom Nabu-Vogelbuch wird dieser Funfact drinstehen.
Und die Zwillingsart, bei uns ist sie ja häufig, aber ich hatte ja so eine Birding-Tour und da waren zwei Schweizer dabei und da gibt es den Fitis, also ist die Zwillingsart. Praktisch gar nicht. Der hat ja ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle. Wenn man nach Skandinavien fährt, in den Birkenwäldern, ist er enorm häufig. Und bei uns in Norddeutschland ist er eigentlich auch recht häufig. Und jetzt waren wohl noch welche durchgezogen. Also jedenfalls am Schalsee war eine Fitis-Schwemme. Die waren völlig hin und weg.
Wow.
Und er hat ja so eine ganz andere Strophe.
Ja.
Eine schwebende Strophe.
Ich beschreibe das immer als Buchfink, aber ganz rund und ganz sanft.
Ja, also wenn
sanft.
Ein Blatt zu Boden schwebt.
Ja, ja, so.
Okay, das war...
Jetzt das Original hinterher.
Ja, schön. Kann man wirklich fast eins zu eins drüberlegen. Ist euch der Übergang aufgefallen?
Ich habe aber auch mal einen gehört, der sang so.
Ah,
ein
ja.
Mischsänger.
Ja.
Der hat also falsch gelernt. Singvögel müssen ja ihren Gesang lernen in der sensiblen Prägephase, wie ein Kleinkind sprechen lernen muss.
Also da hat er den Zip-Zap quasi.
Und der Zip und der Fitis, wenn man den Vitesgesang langsam abspielt oder wenn ich ihn langsam pfeife, also ich nehme mal im Original und langsam, dann ist das dem Zilpzalp schon recht ähnlich.
Stimmt. Das ist interessant. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Nee, mir auch nicht.
Aber das erklärt wahrscheinlich auch die nahe Verwandtschaft, beziehungsweise zeigt das ganz gut, dass sie vielleicht ursprünglich mal tatsächlich denselben Gesang gehabt
das
haben.
Das ist ja bei vielen Zwillingsarten so. Hm. Der Gesang ist immer eine Artbarriere. Hm. Also Hausrotschwanz und Gartenrotschwanz sind extrem eng verwandt, die würden sich aber nie begegnen, wenn nicht der Hausrotschwanz die Ersatzfelsen, nämlich unsere Gebäude, im Flachland besiedelt hätte. Das ist ein Hochgebirgsvogel. Und der Gartenrotschwanz ist ein Waldrandvogel. Die würden sich gar nicht begegnen. Und im Evolutionszentrum, im Himalaya, sieht der Hausrotschwanz, das Männchen, ganz ähnlich aus wie der Gartenrotschwanz, nämlich mit oranger Brust.
Mhm. Ja.
Und die sind wohl auch noch fruchtbar kreuzbar. Was sie aber nicht tun, weil die Gesänge eben ganz unterschiedlich sind.
Wie beim Garten- und Waldbaumläufer.
Ja, also Sumpf- und Weidenmeise sind ja, Zwillingsarten, Nachtigall und Sprosser, Sumpf- und Teichrohrsänger, ja, alle ja. Sehr unterschiedliche Gesänge.
Schwirle. Schwirle sind bestimmt schwierig nachzumachen.
Oh ja,
oder?
Schwirle habe ich gerade wunderbare Beobachtungen gehabt, jetzt auch am Schalsee im Kalkflachmoor, da war ein Filzschwirl und drei Rohrschwirle. Und schön. Zwei davon im Kontergesang. Und die waren so miteinander beschäftigt. Einen haben wir nicht gesehen. Und der eine saß vielleicht 5 Meter von uns, wow. Völlig frei in der Weide. Hat uns zwar gesehen, aber war so beschäftigt mit seinem Nebenbuhler, dass er das geduldet hat. Und der sieht ja aus wie eine Nachtigall. Der ist ja nicht umsonst Locustella luscinoides, außer dass er nicht einen rotbraunen Schwanz hat. Den Rohrschwirl kann ich auch nicht, aber Feldschwirl klingt wie eine große Heuschrecke, so eine
Laubheuschrecke.
Und das macht er auch stundenlang. Ich habe mal nachts auf einer Wachtelkönig-Exkursion, bin ich da an einem singenden Feldschwirl am Wegrand saß, irgendwo in der Dunkelheit vorbeigekommen und ich habe mich hingekniet. Und ich denke, es war vielleicht ein halber, dreiviertel Meter.
Wow.
Also gesehen habe ich ihn nicht und er hat mich auch nicht gesehen. Dann klingt es auch nicht so schnurrend, sondern es klingt dann richtig rasselnd. Und das ist also, der kam nach einer Stunde, kam ich zurück oder so, da sang der an derselben Stelle immer noch. Und nun könnte man ja denken, jeder Räuber kann ihn orten, wenn er sitzt an einer Stelle und singt. Den kann man aber nicht orten, weil er immer den Kopf dabei dreht.
Mhm.
Und wenn man die kartieren will, dann muss man eine Kreuzpeilung arbeiten, weil dann denkt man, der kommt von links, der kommt von rechts, der kommt von geradeaus, der kommt doch von rechts oder doch von links. Er ständig den Kopf dreht dabei. Und immer den Rachen offen dabei. Also beim Rohrschwirl haben wir gesehen, also der hat einen schwarzen Rachen, den konnten wir wirklich mal in den Magen gucken.
Okay.
So nahe.
Und ich mache für euch da draußen, wenn ihr den Feldschwirl nicht kennt, einmal die Originalstimme an.
Also du hast schon gesagt, der Rohrschwirl, der ist schwierig zu machen.
Ja, der ist tiefer. Also der Feldschwirl ist mehr so auf E.
Mhm.
Also es ist mehr so ein Schnurren und ja, der Rohrschwirl ist eher auf Ö, also ja, ähnlich eigentlich, aber nicht so hell.
Ja.
Also der Feldschwirl klingt eher surrend.
Und wie ist es mit dem Schlagschwirl? Dann
der
haben wir
ganz anders.
Das Trio gleich mit...
Ganz anders. Also das würde man auch nicht denken, dass das ein Vogel ist. Das ist wetzend. So irgendwie so.
Das erinnert mich mal sehr an Zikaden.
Total.
Ja, das ist eine östliche Art. Habe ich dies auch noch nicht gehört.
Wie sieht es denn aus mit so, vielleicht was viele Zuhörerinnen kennen, so Stadtarten wie so eine, weiß nicht, eine Elster oder... Oder ja, oh ja.
Das habe
ich gerade am Bahnhof auch noch gehört.
Ja.
Hier in Berlin gibt es ja noch viele Spatzen. Ja. Hamburg hat einen großen Rückgang. Und Feldsperling, ja,
das ist ein Sorgenkind.
Da wissen wir überhaupt nichts drüber, warum die nun komplett weg sind. Also auch bei uns am Haus, ich habe fast alle Nistkästen mit Feldsperlingen belegt gehabt. Da hat sich nichts geändert, außer dass keine Feldsperlinge mehr da sind. Nichts mehr. Null.
Ja.
Gar
ja,
nichts.
Das ist wirklich dramatischer Rückgang bei denen.
Nach wie vor reichlich, Feldsperlinge nichts.
Wie sieht es aus mit zum Beispiel Elster oder Kohlmeise?
Ja, Elster ist Chakranas.
Elster ist schwierig. Ne?
Ja, Kohlmeise ist ja rhythmisch und metallisch. Können sehr unterschiedlich klingen, die Strophen. Zweisilbig oder dreisilbig.
Ich nehme mal eine quietschende Tür vor.
Es ist so, als wenn man ein kleines Hämmerchen auf Metall schlägt.
Mhm.
Also immer so metallisch. Mhm. Wenn es im Nadelwald ist und rhythmisch, aber nicht metallisch, ist die Tannenmeise.
Ja.
Wieze, wieze, wieze. Aber dieses Metallische ist ganz typisch für die Kohlmeise, obwohl die Kohlmeise auch manche Sachen macht, die einen sehr verwirren können. Die sind sehr stimmbegabt.
Das stimmt. Meisen, über 200 Sounds, alleine die Kohlmeisen. Also das
Meisen,
ist wirklich.
Ja, ja. Meisen können ja sogar auch richtige Sätze bilden aus einzelnen Rufen.
Wie ist das? Du hast ja vielleicht einen anderen Zugang zu Vogelstimmen als die meisten anderen, weil du sie eben selber imitierst. Hast du vielleicht Tipps für unsere Zuhörenden, wie man am besten Vogelstimmen lernt?
Also nicht das Imitieren lernt, sondern Erkennen lernt.
Mhm. Ja, beides.
Ja. Imitieren lernen ist schwieriger. Kennenlernen, ja, möglichst früh im Jahr raus. Also März, Ende Februar, März. Dann sind die Zugvögel noch nicht da. Also das Artenspektrum ist überschaubar. Die Natur ist auch noch überschaubar, weil es eben unbelaubt ist. Man kann die Vögel also sehen. Und dann möglichst nicht in verschiedene Lebensräume nacheinander gehen. Jeder Lebensraum hat eine bestimmte Klangkulisse. Sondern immer im Garten, im Park, immer dieselbe Tour machen und das übers Jahr hinweg. Am besten natürlich mit Leuten, die sich auskennen und die nicht einfach nur mit Vogelnamen um sich werfen. Also ich zum Beispiel mache sowohl Führungen als auch, das schon seit 1978 übrigens, Führungen. Aber so in 2 Jahren 50-jähriges Führungsjubiläum.
Oh wow.
Und ich mache auch Einführungskurse. Die waren jetzt schon. Wir sind jetzt mittendrin, also im Mai sollte man nicht anfangen.
Genau, also ihr könnt euch das aufheben fürs nächste Frühjahr, falls ihr noch nicht angefangen habt.
Und das Schöne daran ist, etwa 80% aller in Deutschland brütenden Vogelindividuen entfallen auf nur 20 Arten. Wenn man diese 20 Arten sich erstmal vornimmt, das ist überschaubar. Da sind auch Arten dabei, die sind leicht, also wie Amsel oder Spatz. Oder auch zwei Nicht-Singvögel sind dabei, Ringeltaube und Buntspecht. Der Buntspecht singt nun nicht. Aber das Trommeln ist zum Beispiel auch, hat auch Revierfunktion. Macht aber beim Schnabel, dann ist so mental laut. Aber ansonsten ist das ein überschaubares Spektrum.
Wo kann man dich denn finden, wenn man gerne eine Tour mit dir machen möchte?
Ja, früher hatte ich tatsächlich immer auf meiner Homepage die Termine, aber die Homepage ist irgendwie geknackt worden oder jedenfalls ist sie gecrashed. Jetzt habe ich nur noch mehr oder weniger eine Visitenkarten-Homepage. Westphal-Naturerleben in einem Wort.de. Und da ist ein Hinweis, dass man, wenn man über meine Termine informiert sein möchte, sich in die Newsletter eintragen. Also für Newsletter verschicke ich. Dann nehme ich also gerne die Adresse auf in meinen Newsletter. Auch für Vorträge und sowas, alles mache ich ja. Ne, auch.
Und du bietest ja auch Vogelreisen an, ne?
Oder auch, ja. Also überwiegend bin ich ja am Schalsee tätig. Also früher habe ich im Hamburger Raum auch viel gemacht, aber jetzt bin ich eigentlich, weil ich da ein Domizil habe, am Schalsee, was ja auch Grenzgebiet ist. Also die innerdeutsche Grenze lief quer durch den Schalsee, oder längs besser gesagt. Westlich ist Schleswig-Holstein und östlich Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin auf der östlichen Seite im Biosphärenreservat Schalsee. Und das ist ein absolutes Vogelparadies. Also bei mir laufen die Kraniche hinterm Haus und Seeadler kreisen und die Rotmilane und Rohrwein und Schwarzmilane. Und ich habe rund 90 Sommervogelarten rund ums Haus.
Wie schön.
In einem Kilometer Entfernung, also im Umkreis. Und da biete ich viel an. Und da sind auch die Veranstaltungen über den Veranstaltungskalender von schalsee.de, also vom Biosphärenreservat, oder auch im Tourismusportal Mecklenburg-Vorpommern.
Super. Also wenn ihr Lust habt auf eine Birding-Tour, auf eine Vogelstimmen-Tour mit Uwe, Dr. Uwe Westphal, dann wisst ihr jetzt, wo ihr ihn finden
und
könnt.
Und sonst für Birding-Tours biete ich auch verschiedene Touren an, unter anderem eben auch Vogelstimmen für Einsteiger. Das war nun auch schon, aber birdingtours.de ist ja ein spezialisierter ornithologischer Reiseveranstalter.
Wir werden euch das natürlich verlinken in den Shownotes. Und ich würde sagen, zum Abschluss des Hauptteils, Martin, dass du dir noch eine Vogelart wünschen.
Von Uwe wünschen, okay.
Das gemeine Kniekehlchen.
Das Kniekehlchen. Wie geht das denn?
Kniersch. Kniersch wahrscheinlich.
Nein, ich würde mir, glaube ich, gerne die Bäckerszene wünschen. Kannst du die auch?
Ja.
Also den, also nicht den, die Stimme, sondern den...
Ja, also sie hat ja so einen stimmlichen also Gesang. Klingt wie ein Metronom. Das ist die Stimme. Und dann hat sie das Meckern, das macht sie mit den Schwanzfedern. Im Balzflug oder im Revierflug spreizt sie die äußersten Schwanzfedern ab. Und die fangen dann, wenn sie sich so abwärts gleiten lässt, in regelmäßigen Abständen, dann hält sie auch die Flügel so ein bisschen nach hinten, dass der Fahrtwind die zum Vibrieren bringt, diese kleinen Federn. Und das hört sich dann an wie eine entfernt meckernde Ziege. So ein Wummern oder ein Meckern, deswegen nennt man sie auch die Himmelsziege. Oder plattdeutsch im Beaverbook.
Schön. Das gefällt mir. Ist ein schöner Abschluss für das Hauptthema, die meckernde Himmelsziege.
Ich spiele jetzt nochmal ein, wie es sich anhört draußen. Ja.
Schönes
Geräusch. Schlecht, nicht schlecht. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Nabu-Gezwitscher. Und Uwe, du bist uns aber nicht verloren. Nämlich, wir brauchen dich noch für den Bird of the Day gleich.
Nabu-Gezwitscher.
Eure Wünsche waren, wir wollen mehr Reingezwitscher-Termine und die sollt ihr bekommen. Der nächste ist am 24. Juni 2026 um 18 Uhr. Das ist ein Mittwoch. Da treffen wir uns in Berlin im Großen Tiergarten an der Schwangeren Auster, so heißt sie.
Genau, da gibt es die Bushaltestelle des berühmten 100er-Busses und die heißt Haus der Kulturen der Welt, also die Schwangere Auster im offiziellen Namen.
Da werden wir natürlich gemeinsam mit euch entdecken, was wir so für Vögelchen sehen, was wir hören. Und auch ein bisschen Regen wird uns da nicht abschrecken. Wenn es jetzt kein Gewitter ist oder kein Platzregen, findet das statt. Ihr müsst euch nicht anmelden, aber macht es gerne. Dann können wir ungefähr damit rechnen, wird Martin da alleine sein? Werden wir da einen Bus mieten? Meldet euch gerne an unter vogelpodcast@nabu.de.
Und damit kommen wir zur letzten Rubrik dieser Episode und des heutigen Tages, nämlich dem Vogel des Tages. Und Fabian hat ja schon angekündigt, wir würden gerne noch einmal, Uwe, deine Stimme hören. Und zwar, ja, wie machen wir das jetzt? Wie sagen wir Uwe jetzt, welchen Vogel er nachmachen soll, ohne es zu verraten?
Wir können natürlich erst den Vogel abspielen oder wir schreiben es hier irgendwie ganz groß dran.
Wir hatten ihn heute auch schon als Schwesterart.
Vor der Aufnahme habe ich dir erzählt, dass ich diese Aufnahme immer ganz oft gehört habe von dir. Weißt du, welchen Vogel? Ah, okay, gut, du nix.
Dann darfst du jetzt gerne deine Version vortragen. Ist
sicherlich nicht einfach, das
zu imitieren. Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Dieser Vogel hat nämlich, also ein einzelnes Männchen dieses Vogels hat bis zu 240 verschiedene Strophentypen. Mhm. Und Berlin ist die Hauptstadt dieses Vogels, wurde hier auch intensiv erforscht. Ja, also ich kann ihn zum Singen bringen. Also ja. Schluchzen und schlagen.
Schluchzend und schlagend, finde ich gut. Jetzt hören wir nochmal das Original. Auffällig auch, oft ein Vogel, der als einziger nachts noch singt, jedenfalls so ausdauernd und so laut.
Die Rotkehlchen können und das aber auch, aber ein Rotkehlchen ist das nicht. Ja, aber diesen Vogel nachzumachen, zu imitieren, das ist so gut wie unmöglich.
Er gilt ja nicht umsonst als die Königin der Vogelstimmen und wahrscheinlich haben die meisten von euch auch schon eine Idee und ihr habt es sicherlich schon mal gehört, diesen Namen, auch wenn ihr den Vogel selbst noch nicht gesehen habt. Der ist nämlich manchmal ganz schön schwierig zu entdecken, so im dichten Gestrüpp.
Ja, er liebt dichtes Gestrüpp, ja. Er liebt Unterwuchs, Falllaub, Krautschicht, Falllaub.
Verwunschene Ecken.
Mhm,
total.
Und wurde oft in der Musik
ja.
Verarbeitet sozusagen von Johann Strauss über Frédéric Chopin bis Igor Strawinsky. Genau. Ich werde übrigens auch hier in Berlin beim Rias Kammerchor auch diesen Vogel nachmachen. Also auch musikalisch wird er verarbeitet und ich werde dann auch dabei sein in Augsburg. Also er wurde wirklich musikalisch sehr, sehr oft, selbst von Wolf Biermann, den schlug er auch in seinen Bann auf einem Parkplatz in Hannover. Also ich glaube, ist ein Vogel, der sehr, 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 sehr bekannt ist.
Ja,
den jeder eigentlich kennt, auch wenn man ihn noch nie live gesehen hat.
Und den auch, glaube ich, fast jeder Mensch liebt. Also wie kann man ihn nicht lieben, diesen Vogel?
Doch,
den
manchmal, wenn er 3 Wochen
ach, ja, wenn du direkt vorm daneben
Schlafzimmerfenster singt.
Kann man ihn auch nicht lieben.
Dann, in voller Lautstärke kann das auch so viel sein.
Ja, und wir sprechen hier von der einzigartigen Nachtigall. Und natürlich ist hier das Männchen derjenige, der seinen Gesang darbietet. Und wenn das über den Mai hinausgeht, dann ist es in der Regel so, dass das unverpaarte Männchen sind, die dann immer noch versuchen, genau, ein Weibchen zu finden.
Und nachts singen sie auch nur, wenn sie noch unverpaart sind.
Mhm.
Denn die Weibchen kommen etwas später und sie ziehen ja nachts als Insektenfresser. Und wenn man also ein nachts ziehendes Weibchen vom Himmel locken will, dann muss man also unten rum krakeelen.
Das ist eure Take-Home-Message von dieser Episode.
Genau.
So funktioniert das und damit hören wir sie noch einmal im Abspann. Von beiden Seiten. Wie schön.
Schön im Duett. Ja, wenn ihr mehr zur Nachtigall, zur heutigen Folge und überhaupt zum NABU und zum Podcast erfahren wollt, dann schaut doch mal beim NABU Instagram-Account vorbei. Ansonsten, an der Stelle, Uwe, wir freuen uns tierisch, dass du es einrichten konntest, zu uns zu kommen, dass das so gut geklappt hat, dass du uns deine Stimme hier präsentiert hast und uns so viele tolle Vogelarten kredenzt hast. Also ich fand das sehr spannend, sehr aufregend und sehr belustigend und ja, toll einfach.
Es ist eine Kunst, wirklich, die sonst... Ich kenne fast niemanden außer im Ausland, da sind es auch oft Leute, die Ornis, die können da auch teilweise die Sachen nachahmen, aber nicht in dieser Präzision und das ist ansonsten quasi ja ausgestorben. Also toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Freude, hier ins Mikro zu trällern.
Ja, gerne. Ja.
Ja, und wenn ihr natürlich keine Folge verpassen wollt und mehr Folgen dieser Art erleben möchtet, dann abonniert uns, aktiviert das Glöckchen, empfehlt uns gerne weiter und lasst uns natürlich eine Bewertung da, wenn ihr könnt.
Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, schreibt uns unter vogelpodcast@nabu.de und damit wünschen wir euch einen wundervollen Tag, was auch immer ihr gerade macht, wobei ihr den Podcast gehört habt. Schaut bei Uwe mal vorbei und damit macht's gut. Auf Wiederhören.
Mit dem Kuckuck verabschiedet sich auch Uwe und wir freuen uns und wünschen dir noch eine schöne Zeit hier in Berlin.
Tirol
auch. Bis dahin.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.